So, da sind wir wieder zusammen. Einige fehlen, die schlafen noch, ne? Klar. Bleibt nicht aus bei der Umstellung. Ich freue mich hier zu sein. Freue mich auch nicht hier zu sein. Weil, ja, heute meine Tochter, das heißt nicht meine, es ist unsere Tochter, in Aachen verabschiedet wird nach Brasilien. Sie geht für ein Jahr nach Brasilien, macht dort eine Arbeit in einer Mission und hat erstmal, das kam dann relativ kurzfristig zustande, ihre Arbeit so weit aufschieben können. Das heißt also, sie kann in einem Jahr dort wieder anfangen. Sie ist Erzieherin und es hat einen ziemlichen, ja, es war nicht so einfach für sie, die Entscheidung zu treffen, das war für sie relativ einfach, aber dass sie losgelassen wurde von der Institution, in der sie dort tätig ist. Sie arbeitet ja mit behinderten Kindern und Jugendlichen, geistig behindert, körperlich Behinderten und, oder sagen wir mal, sie sagt das immer so, Kinder, Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinderungen. So, und sie macht diese Arbeit natürlich sehr gerne, aber man wollte sie auch nicht so gerne laufen lassen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann beten wir doch mal. Wir haben ja immer gebetet, ist klar. Wenn Gott das will, dann gehst du, wenn nicht, dann gehst du nicht. Das ist locker, man muss nicht zerreißen oder, ne? Verrückt werden, ausflippen, durchdrehen. Der Chef, der wollte nicht, ne? Aber da hat dann gesagt, ja klar, machen wir doch. Und ja, kein Problem. So, am 1. April fliegt sie da. 1. April ist der Freitag. So, heute wird sie in Aachen verabschiedet. Weil ich wieder mal typisch, ne, Opa, geschlafen habe, bin ich heute hier, so. Wollte dann nicht mehr in letzter Minute absagen. Meine Frau ist dann dorthin gefahren. Ist eben dabei. Was tut sie dort? Das ist interessant. Es gibt eine Organisation, die heißt Horizonte weltweit. Wir haben einen Ableger auch in Ursleben. Ich arbeite mit denen zusammen. Wir arbeiten auch an Studenten aus. Theologiestudenten. Und auf dem zweiten Bildungsweg mit der Universität in Wales und einer anderen Universität in den Vereinigten Staaten. Und eine ganz tolle Arbeit. Und Horizonte weltweit ist auch in Südamerika tätig. Und Nordamerika, diese Gruppierung dort in Brasilien, etwa so 4-5 Stunden von São Paulo entfernt, die beschäftigt sich mit der Ausbildung von jungen Brasilianern und ja hauptsächlich Männern für ihren Einsatz in der muslimischen Welt. Asien, auch im Vorderen Orient. Diese Leute werden geschult, müssen Spanisch lernen, müssen Dinge lernen, müssen ein halbes Jahr in ein spanisch sprechendes Land gehen. Also auch Spanisch können sie, müssen auch Englisch können. Ganz wichtig. Die Brasilianer, ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Brasilianer gesehen? Die sind so ein bisschen dunkel. Ja? Dunkle Haare, dunkle Augen, Schnorres vielleicht. Ja? Nicht ganz so groß wie ich, ein bisschen kleiner. Und die fallen nicht ganz so auf in diesen Ländern. Sagen wir mal ein bisschen Jordanien oder in Ägypten oder irgendwo. Oder vielleicht in Algerien, dann, also ich könnte da gar nicht als Missionar arbeiten. Ich bin ja viel zu lang. Ne? Ich sitze. Wenn ihr euch wundert, dass ich nie aufstehe, ich stehe deswegen nicht auf, ich will doch gar nicht hier 2 Stunden stehen. Erst muss ich stehen beim Singen und dann muss ich hier noch stehen beim Predigen. Ne? Nein, nein, ich bin auch noch sehr groß. Also wenn ich da vorne stehe, dann nehme ich den Leuten die Sicht. Aber diese Größe macht was aus. Das kann nicht jeder. Missionar sein. Man sollte schon gewisse Voraussetzungen bringen. Und die Brasilianer, ich habe ja mit einigen war ich zusammen, gesagt, warum geht ihr nicht, warum kommt ihr hier nach Deutschland? Ist ja auch gut und schön. Warum kommt ihr nach Deutschland? Warum geht ihr nicht nach Ägypten? Warum geht ihr nicht nach Algerien, nach Tunesien? Warum geht ihr nicht in diese Länder? Könnt ihr doch machen. Ihr fallt doch überhaupt nicht auf. Dunkle Haare, schwarze Augen. Und ja, einige haben darauf gehört. Ja. Jedenfalls, sie soll dort mitarbeiten in der Zentrale und ich weiß nicht, was sie dort eigentlich und wirklich machen soll. Nun, vor einer Woche hatte ich eine Bibelfreizeit und Thema war Israel. Und ich war dort im Odenwald. Odenwald, wisst ihr, wo das ist? Odenwald. Heppenheim, der Vettel, der Sebastian Vettel, der wohnt da unten in Heppenheim. Und hinter Heppenheim, da fährst du bis hinein in den Odenwald. Und dann haben wir da ein kleines Dörfchen, das heißt Mittlechtern. Und da war ich dort in Mittlechtern, dann habe ich dort eine Bibelfreizeit gemacht über das Thema Israel. Und da haben wir eine schöne Zeit gehabt, aber am Donnerstag, da hat sich die ganze Sache da aufgefüllt. Wisst ihr, wer da gekommen ist? Araber. Arabische Christen aus Ägypten, aus Syrien, aus Irak, die in Deutschland wohnen. Die haben sich dort zusammengefunden, es waren so etwa 40 Leute, haben einige haben die Frauen mitgebracht und Kinder mitgebracht. Warum sind die zusammengekommen? Die wollen eine Strategie entwickeln, wie man in Deutschland die muslimischen Araber erreichen kann. Denn sie machen sich sehr große Sorgen darüber, dass die Deutschen so nachlässig sind und auch die Christen, das haben sie mir ganz deutlich gesagt, Christen sehr nachlässig sind, sich mit muslimischen Leuten abzugeben, über Jesus mit Moslems zu sprechen und dass die Gefahr besteht, dass Islamisten mehr und mehr hier Einfluss in unserem Land gewinnen. Ich muss mir mal vorstellen, arabische Christen haben Sorge darüber, tragen Sorge darum, dass unser Land muslimisch beeinflusst wird, islamisch beeinflusst wird. Man muss sich nur mal vorstellen, was hier zu dieser Sache überhaupt schon alles gesagt wurde von hohen Stellen. Eindrucksvoll und die haben nur den Kopf geschüttelt über manches. Es war hervorragend, wir hatten einen Redner dort. Ich hatte ja meine Sache durchzuziehen, aber wir waren zwei Gruppen. Aber ich war bei den Arabern und wir haben einige strategische Sachen besprochen auch. Das hat sich so ergeben, das hat Gott so geführt, dass ich mit denen so zusammenkam. Wir hatten gerade 14 Tage zuvor eine Missionsleiterkonferenz gehabt mit etwa 40 Missionsleitern, pfingstliche charismatische Missionsleiter waren da zusammen in Nida und wir haben auch darüber gesprochen und ganz besonders darüber gesprochen, wie wir den Gemeinden in Ägypten und in Tunesien und auch den Flüchtlingen helfen können. Eine Taskforce zusammengestellt, also ein Komitee gebildet, das sich Gedanken darüber macht und es kommt in den zusammen, dass wir da ganz konkret einige Dinge unternehmen in Ägypten und auch überhaupt dort. Jetzt ist ja Libyen dazu gekommen, vielleicht kommt demnächst noch Syrien dazu. Und das hat sich alles so wunderbar durch den Herrn ergeben. Das ist also nicht einfach geplant gewesen. Gott hat das so gemacht. So, und diese Brüder, die haben mir erzählt, der eine kam ja aus Kairo, fährt auch nächste Woche wieder zurück. Und ist Arzt, ist einer der leitenden Leute dort in der großen Gemeinde in der Nähe des Tahrirplatzes. Wenn ihr die Bilder vor Augen habt von diesem großen Platz in Ägypten, in Kairo, wo die Leute da zusammen waren, da war so ein Riesengebäude zu sehen. Und hinter diesem Gebäude, da befindet sich die Gemeinde. Und die hat sich mit Brot, mit Wasser, mit allen möglichen Dingen beschäftigt und den Leuten, die dort demonstriert haben, Hilfe geleistet. Auch Imame waren dabei. Und dann haben sie auch einen Gottesdienst gehalten und gesungen und gepredigt. Und die Leute, Tausende, Hunderttausende, erreicht. Sie waren sehr vorsichtig mit Zahlen, aber es waren Hunderttausend, große Lautsprecher. Schon etwas Interessantes, was sich dort in der arabischen Welt abspielt, ist ja auch vorausgesehen worden von einer Reihe von Missionaren, die dort in diesen Ländern tätig sind. Die haben gesagt, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese Dinge passieren. Die Leute wollen frei sein. Frei sein von dem religiösen Zwang. Letztes, ich habe hier ein interessantes Heft. Kennt jemand dieses Heft? Faktum. Tatsache. Faktum, Latinum, Faktum, Latein. Faktum, Tatsache. Worum geht es? Also, es geht um Gesellschaft, es geht um Ökologie, es geht um Glauben, es geht um Schöpfung und Mathematik. Schöpfung. Habt ihr schon was von Evolution gehört? Evolution? Evoluiere, ja, Evolution. Damit habe ich schon als Elfjähriger in der Schule Probleme gekriegt mit meinem Lehrer, weil ich dem verbal gegen Schienbein getreten habe. Ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Ich habe die Bibel gelesen und in der Bibel steht es anders drin. Wie kann man nur so doof sein als Kind, ne? Ja, 11 Jahre. Da habe ich mir natürlich schlechte Noten eingeheimst. Und das war nicht so schön. Das war mir nicht so einfach. Aber der Widerstand meines klugen Klassenlehrers, der gab Religion und Mathe. Könnte man jetzt sagen, ne? Da hat sich ausgerechnet, dass es keinen Gott gibt. Ne? Mathe, Religion. Und dieser Widerstand dieses Mannes hat mich seither herausgefordert. Und ich habe mich sehr intensiv immer mit diesen Fragen beschäftigt. Natur, Naturwissenschaft, Biologie und so weiter. Wenn jemand Fragen beantworten muss, wenn jemand im Leben steht, wenn jemand in der Schule seinen Kindern helfen möchte, auch in Bezug auf die Lehrer und so weiter. Das ist eine ganz hervorragende Zeitschrift. Ich habe sie seit über 30 Jahren. Seit 2 Jahren schreibe ich selber hier drin. Jeden Monat, also 10-mal im Jahr kommt die Zeitschrift raus. Und da habe ich immer einen Artikel drin über hebräische Begriffe. Jetzt diesmal über die Gemeinde. Was ist eine Gemeinde in Hebräisch? Herausgerufen. Herausgerufen. Ganz was Interessantes. Ich habe 2 Exemplare mit, Ansichtsexemplare. Wenn ihr wollt, kann man das sogar bestellen. Also es lohnt sich, wenn man an diesen Fragen interessiert ist, an biologischen Fragen, an geologischen Fragen, Fragen der Evolution, zum Beispiel die goldene Zahl, hier, das ist was Interessantes. Alleine die Sonnenblume, die hat eine Struktur, die ist einmalig in der Welt. Wenn man das, kloppt ja, wenn man das machen möchte, muss man überaus intelligent sein. Es geht nicht ohne Information. Ich war vor 2-3 Wochen da in Krelingen bei meinem Freund Werner Gitt, Professor Werner Gitt, wenn ihr den kennt. Und da haben wir auch über solche Sachen gesprochen, Informatikkonferenz oder Informatiktagung. Und das ist unglaublich, diese Spiralen. Wenn einer sagt, es gibt keinen Gott, soll er doch bitte erklären, warum in Deutschland und in Argentinien und in Asien überall die Sonnenblumen so eine Struktur haben. Bitte erklär das. Ne? Also, oder auch hier diese, hier haben wir eine Galaxie, hier haben wir einen Sturm und hier haben wir eine Muschel. Alle mit der gleichen Form. Der Schwab tät sagen, das ist der helle Wahnsinn, so etwas. Also ich tät mir das kaufen. Ich würde sagen, macht das mal. Schaut euch an, das ist eine ganz wichtige Zeitschrift. So, und jetzt werden wir die letzten 5 Minuten noch ein Wort Gottes hören. Ja, ich hatte mich so mit Pascal, der hat ja so typisch italienisch losgelegt, ne? So wie ich das von Brasilien auch gewohnt bin. Und da kennt man ja keine Zeit, ne? In Brasilien kennt man ja keine Zeit. Da kommt man ein bisschen später und bleibt dann auch halt viel länger. Und dann kann man ja auch 2 Stunden, 3 Stunden. Ups. So. Ich möchte heute Morgen über eine spezielle Sache sprechen. 3. Mose 23. Da habe ich in meiner Bibel die Feste des Herrn. 3. Mose 23, das ist Seite 140 bei mir. Hier. Die Feste des Herrn. 3. Mose 23, die Feste des Herrn. Der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Der Sabbat. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Dann das nächste Fest. Pessach oder das Passa, 1. Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das Pessach des Herrn. Und dann kommt weiter unten das Fest der Wochen, Vers 15, danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen. Dann dem Herrn ein neues Speisopfer bringen. Und dann kommt der Versöhnungstag, der 10. Tag, Vers 27, der 10. Tag, das ist der Versöhnungstag im 7. Monat. Vorher am 1. Tag war das Posaunenfest und dann das Riesenfest, das Laubhüttenfest. Vers 34, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden. 7 Tage lang. Ne? So, Vers 37, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist, zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben. So, bis dahin. Danke, Herr, für dein Wort. Und hilf uns, dass wir jetzt das auch noch verstehen und dass dein Geist uns hineinleitet in deine Wahrheit. Amen. Es gibt ja dieses Wort, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. 2. Mose 19. Das verstehen wir unter heilig. Ja, man könnte sagen, 43 Grad unter Null. Hier ein bisschen Wasser, hier kann man Schlittschuh laufen. Eiskalt. Heilig. Erstarrt zu Eise. Fromm. Heilig. Bist du ruhig? Bist du ruhig? Psst. Jetzt ist heilig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich kann mir das auch nicht vorstellen, keiner kann das, wie das im Himmel ist, was da alles los ist. Bei den Millionen Engeln. Ich weiß nicht, wie viele Engel da sind, steht auch nicht in der Bibel drin, aber eine Menge. Da ist eine Menge los. Und Gott ist heilig. Die sind da nicht erstarrt. Da ist was von Feuer die Rede. Ah, ja, richtig, Feuer. Oh, wenn wir nicht heilig sind, dann trifft uns das Feuer. Auch schlimm. Was heißt heilig? Das hebräische Wort für heilig bedeutet nichts anderes als völlig anders sein als wir Menschen. Gott ist heilig, das heißt, er ist völlig anders als wir. Wie ist er denn? Das sagt er ja. Und das sagt er in einer ganz speziellen Situation. Das sagt er auf dem Sinai, nachdem Israel sich versündigt hatte. Müsst ihr euch das mal vorlesen. Das ist in 2. Mose 34. Da steht Folgendes geschrieben. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, der Herr, und rief, der Herr, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Wahrheit, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung, Sünde vergibt, keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ans dritte und vierte Glied. Heilig, die Heiligkeit Gottes. Das ist interessant. Gott ist anders. Er ist gütig, er ist barmherzig und gnädig. Aber er straft auch Sünde. Ganz deutlich. Keine Frage. Gibt es kein Vertun. Aber sein Wesen ist Liebe. Gott ist Liebe, sagt Johannes. Das ist sein Wesen. Das schließt nicht aus, dass Menschen, die unheilig sind, in seiner Gegenwart nicht bestehen können. Und so sagt Gott, ich will unter euch wohnen, macht mir ein Heiligtum, macht mir einen abgesonderten Ort, der ein bisschen anders aussieht als eure Hütten und Zelte in der Wüste. Und dort will ich mitten unter euch wohnen, dort will ich mit euch zusammenkommen. Und durch diese Gemeinschaft, die ich mit euch habe, über meinen Knecht Mose, lernt ihr, wer ich bin. Dann sagt er zum Beispiel auch zu Mose, mach deinem Bruder heilige Kleider. Das ist ein ganz tolles Thema. Kleider nicht nur als Bedeckung, sondern auch Zeichen der Würde. Das ist ja in unserer Zeit sehr zerstört worden. Seit über 40 Jahren ist es sehr, sehr zerstört worden. Aber heilige Dinge, heilige Dinge. Und da gibt es vor allen Dingen heilige Zeiten. Heilige Zeiten. Diese regelmäßigen heiligen Zeiten für das Volk Israel, die sollen uns etwas lehren. Das ist eine Inspiration in Bezug auf Spiritualität, also geistliche Wirkungen. Es ist Abstand von der Arbeit. Da ist zunächst der Sabbat, der Tag der Ruhe, dass ich nach 6 Tagen Arbeit schuften, Erdverbundenheit, materiellen Dingen nachstreben, Ruhe finde, zu mir zurückfinde, zu Gott finde und mir Mühe mache, mal auszuruhen. Das ist wichtig. Nun ja, ihr kennt den Sonntag. Wir haben heute einen Sonntag. Der ist auf Konstantin zurückzuführen. Darüber wäre ja viel zu sagen. Ich habe ja so ein tolles Buch geschrieben. Habt ihr schon mal gelesen? Kein Sonntag ohne Sabbat. Ich habe da auch wenig geschrieben, wie das alles zustande gekommen ist. Tatsache ist, dass man dann, weil man ja Judenhass hatte, einfach einen anderen Tag erwählte. Und das tat Konstantin. Er war ja Heide. Er hat sich ja nicht wirklich bekehrt. Er hat dann den Dies Solis, den hat er dann als den Sonnentag, als Sonntag etabliert. Naja, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir gestern Sabbat gehabt. Schabbos. Samstag. Nun müssen wir zurück zum Sabbat. Da kriege ich wieder Ärger mit den meisten Christen. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, nein, wir bleiben am Sonntag. Der Herr ist am Sonntag auferstanden. Lange Geschichte, streitet euch, solange ihr wollt. Könnt ihr machen. Aber solange man das Wesen nicht begriffen hat, und das ist in uns in Hebräer 3, Vers 4, 3 und Kapitel 4 beschrieben, solange man das Wesen nicht begriffen hat, dann kann man den Sabbat halten, den Sonntag halten und nichts tun und ist immer noch daneben. Das ist unglaublich. Nein, es kommt darauf an, und diese Feste wollen uns etwas lehren. Die wollen uns ein Wesen lehren. Dass wir uns zurückziehen zur Ruhe mit Gott und dass wir es lernen, Gottes Willen zu tun. Hier war der letzte Chorus, den wir gesungen haben, ein Chorus, der darum ging, um Gottes Willen zu tun. In einigen Gebeten ist das auch heute deutlich geworden. Den Willen Gottes zu tun. Wenn wir begreifen, dass der Ruhetag dazu da ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, Herr, was ist dein Wille? Und dass wir dann notwendigerweise auch Kranke besuchen und Dinge tun, wie Jesus sie getan hat, dann ist es schon eine Menge Gold. Es geht ja nicht darum, dass ich den Sabbat halte. Es geht ja nicht darum, dass ich den Sonntag halte. Es geht darum, dass ich den Willen Gottes Da sagst du, der Wille Gottes steht doch 10 Gebote, da steht doch das Sabbatgebot, das ist ja auch das längste Gebot. Muss ich mir mal vorstellen, das Sabbatgebot ist ein Drittel der 10 Gebote. Ja, das stimmt. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, es kommt darauf an, dass wir in die Ruhe Gottes eingegangen sind. Und wenn wir nicht in die Ruhe Gottes eingegangen sind, dann ist es schlecht. Viele Christen sind gläubig geworden, viele Christen sind wiedergeboren. Aber die wirtschaften und tun und machen alles weiter, so wie sie es vorher gemacht haben. Willen Gottes tun bedeutet nicht, dass ich jetzt am Samstag oder am Sonntag nichts tue, sondern dass ich mich von Gott gebrauchen lasse. Was hat Jesus am Sabbat getan? Er hat sich von Gott, von seinem Vater, gebrauchen lassen. Er hat die Werke seines Vaters getan. Ne? Er hat deine Frau gesehen, hat er gesagt, du bist ja so krumm, werd doch mal grad. Und der Schuft, der da als Synagogenvorsteher war, ne? Der Typ, der sagt, Mensch, warum kommt ihr nicht in der Woche? Klugscheißer. In der Woche konnte er die Frau doch auch nicht heilen. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tick, Tick-Tack. Ist wie so beim, das ist, ne? Wie ticken die Leute, wenn sie fromm sind? Das ist unglaublich. Menschen glauben, wenn sie gläubig geworden sind, und das zeigt uns Römer 7 ganz genau, dann muss man fein genau darauf achten, Gottes Gesetz zu halten. Ja, ist ja gut und schön. Aber der schmale Weg ist nicht das Gesetz Gottes zu halten nach seinem Buchstaben. Der schmale Weg ist, dass ich
mich durch den Willen Gottes leiten lasse. Und dass ich so in der Ruhe Gottes bin, dass ich auch seine Stimme höre, dass ich merke, wenn er zu mir redet. Das sind glückliche Menschen, die Gottes Willen tun. Ja, jetzt habe ich, muss ein bisschen abschweifen. Jetzt erleben wir ja Katastrophen, vermehrt. Geschwister, jetzt, der Herr kommt bald, jetzt müssen wir uns ganz absondern und ganz absondern und ganz auf den Tag Jesu vorbereiten, damit wir entrückt werden. Was ist das denn? Kann ich ja verstehen. Ich komme aus der Landwirtschaft. Mein Großvater war Landwirt. Der eine wie der andere. Und ich war immer gerne auf dem Land. Und da gibt es so ein Ding, da spannst du ein Pferd an und da gehst du so hinterher. Wie heißt das nochmal? Pflug. Wisst ihr was? Da habe ich gesehen, wie man, da gibt es so spezielles Schmirgelpapier, ne, und dann so eine Maschine und dann macht man die Pflugschale richtig sauber, ne? Ne? Nicht? Wo sind die Alten? Wo sind die Alten, die das noch wissen? Was machst du? Erzähl. Du musst einfach nur pflügen, dann wird der glänzen, du. Dann blinkt der wie Silber. Einfach nur pflügen. So, wenn du fertig sein willst, wenn der liebe Heiland kommt, dann musst du einfach nur seinen Willen tun. Da kannst du schlafen, da kannst du duschen, da kannst du auf dem Klo sitzen, da kannst du Brot essen, da kannst du in der Straßenbahn sein, auf der Autobahn fahren, irgendwo in seinem Willen. Und da bist du fertig, okay? Mann, sind die Leute kaputt. Wodurch? Durch Religion. Ich will euch etwas sagen. Im zweiten, dritten Jahrhundert ungefähr, da kam das auf, und das sitzt so fest bei uns drin im Christentum, dass man sich bekehren muss, damit man in den Himmel kommt. Wenn das das Evangelium ist, dann ist es ein sehr, sehr schmales Evangelium. Dann bräuchten wir nicht so ein dickes Buch. Gott hat eine Erlösung geschaffen, damit wir, was? Wissen, wie diese Welt zu verbessern ist. Dadurch, dass wir mit Gott gehen und dass wir seinen Willen tun und nicht nach dem verderbten Willen dieser Welt leben. Das ist sein Wille. Was war denn das Wort, das Saulus im Staub vor Damaskus sagte? Erst fragt er, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann fragt er, was soll ich tun? Okay? Man hat das Wort Glauben. Und damit verbindet man das ja, dass man in den Himmel kommt und dass man ganz fest an Gott glaubt. Und dass man ganz fest an Gott glaubt. Und vielleicht, wenn man krank ist, dass man dann noch fester glaubt und noch fester glaubt und noch fester glaubt und noch fester glaubt, damit man gesund wird. Das ist der Glaube, der uns aus dem Heidentum hinübergereicht wurde und der weit und breit verbreitet ist unter den Christen. Der Glaube bedeutet, dass ich Amen zu dem sage, was Gott sagt, dass ich ihm vertraue und dass ich tue, was er sagt. Das heißt Amen, das heißt Glauben. Ich bestätige das, was Gott sagt. Für mich ist das selbstverständlich, dass Gott ist. Mann, wenn ich doch glaube, dass Gott ist und mich bekehrt habe, dann weiß ich doch, dass er da ist. Fertig. Und dann bin ich doch in seinem Willen. Und dann tue ich doch, was er möchte. Ich bin doch zur Ruhe gekommen. Und höre auf seine Stimme. Und dann tue ich, was er sagt. Und dann geht es doch nicht mehr darum, dass wie heißt es in dem einen Lied, das habe ich auf dem Friedhof öfters mal gehört, ach Gott, ich bin's durch Jesu Blut, mach's doch mit meinem Ende gut. Schmarrn. Darum geht's doch gar nicht. Wenn ich im Willen Gottes bin, dann kann er mich zu irgendeiner Stunde heimholen. Da bin ich immer bereit. Da mögen manche Papiere von der Bank oder vom Testament noch nicht so richtig fertig sein, aber ich bin bereit. Ich bin ja in seinem Willen. Das müssen wir begreifen. Deswegen ist es nicht wichtig, welcher Tag der Sabbat oder welcher Tag, ja, des Sabbats, des Ruhens, des Sitzens es ist, den wir nehmen. Es ist wichtig, dass wir an dem Tag, an dem wir Ruhe haben, Gottes Stimme hören und dass wir uns auf seinen Willen einlassen. Dass wir tun, was er möchte. Dass wir sein Werk tun. Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist ja der, es geht nicht um Arbeit, es geht um das Werk. In der Bibel haben wir zwei unterschiedliche Wörter. Einmal Arbeit und einmal Werk. Und es geht darum, dass ich kein Werk tue, sondern dass kein eigenes Werk, keine eigenen Werke tue, sondern das Werk Gottes. Darauf spricht ja Jesus immer wieder an. Er spricht ja, ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Nicht die Arbeit. Ich muss das Werk meines Vaters tun. Versteht ihr? Und darauf kommt es an. Und deswegen diese heiligen Zeiten, dass man den Blick zurückwirft und dass man den Blick nach vorne wirft, dass man den Blick für das Große hat, für das Volk. Wir treffen uns zu Pessach, wir treffen uns zu Pfingsten, wir treffen uns zum Laubhüttenfest. Und wir haben Gemeinschaft und wir gehen mit vielen Leuten nach Jerusalem. Ja, und feiern dort Posaunenblasen und haben da eine großartige Stimmung. Und sag das deinem Sohn und sag das deinem Jungen und erklär das deinen Kindern, warum das so ist. Und dann wachsen die da auch rein und lernen das. Das ist ungeheuer wichtig. Und das ist nicht nur, dass man es weiß und lernt, sondern das ist eine Art Reaktualisierung. Das heißt, das, was in der Erlösung geschehen ist in Ägypten, das erleben wir neu wieder. So, das ist wichtig, dass man die Zeit in der Zeit erlebt. Die Zeit für Gott, frei für Gott ist. Diese heiligen Zeiten sind völlig unabhängig vom Alltag. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Leute dann einfach losgelassen haben. Losgelassen haben, losgegangen sind nach Jerusalem und haben dort gefeiert. Naja, guck mal, jetzt hast du dich dran gewöhnt, du bist 17, 18, 19, damals in Jerusalem, hübsches Mädchen, ne? Hübscher junger Mann. Ja, wie krieg ich denn eine Frau? Ja, bei uns im Dorf nichts los, tote Hose. Ja, dann kommen die, Gott hat ja so eine Idee, ne? Dann sollen die mal nach Jerusalem kommen. Und dann sind die nach Jerusalem gegangen. Muss ich schon aufhören, ja? Also, dann sind die nach Jerusalem gegangen, da haben die dann Fest gefeiert, Laubhüttenfest, könnt ihr euch vorstellen, ne? Straßen alle voll, die Menschen haben sich gekannt und kennengelernt und guckt die eine da so, ne? Und der andere guckt auch so. Ja, und dann haben sie geheiratet. Gute Idee, ne? Ja, gibt's keine Inzucht. Ne? Gibt's keine Inzucht. Bei den Verhältnissen, wie es damals war, ist das eine fantastische Idee. Gott hat viele Ideen. Man muss nur dahinter kommen. Ihr müsst euch mal vorstellen, da habe ich das in meiner Bibelschule gelehrt in Brasilien. Da hatte ich so eine ganze Reihe junger Leute. Dann hörten die das. Und dann einen von denen nahm ich mal mit auf eine Reise. Wir fuhren so an 1000 Kilometer nach Argentinien. Da war ein Riesenfest, da war eine große Konferenz. Und da war ich eingeladen als Redner und dann morgens, nachmittags, abends. Oh, und es war eine Hitze und es waren wie Grad, 40 Grad. Könnt ihr euch das vorstellen jetzt bei diesen Temperaturen? 40 Grad? Ne? Ja, so. Und dann frage ich meinen Bibelschüler, da sage ich, wie gefällt's dir denn hier? Oh, sagt er, super. Super. Ne? Ich muss ja vorstellen, da waren die von vielen Gemeinden gekommen. Und da sagt er, wie in Jerusalem. Ich hab's vergessen. Ja, sag ich, wie war's in Jerusalem? Ja, guck doch mal da. Da haben da die jungen Leute unterschiedlichen Geschlechtes zusammengesessen. Und da gibt es in Argentinien, genauso wie in Südbrasilien, den Mate-Tee. Den macht man in einem Glas oder, ja, in Argentinien machen sie da ein Glas oder in so ein kleiner Kürbis. Und dann kommt der Mate rein und da ist da so ein langes Ding, das sieht aus wie so ein, das ist so ein Röhrchen und unten ist ein Sieb dran, wie so ein Löffel. Und dann tschutschte das aus, ne, schützte rein und da hat ein Goldstück oben, ne, und dann ziehst du so 2, 3 Schluck. So, dann machst du wieder voll und gibst du weiter. Und der Nächste nimmt, ist ja Gold, wird sich keiner anstecken, ne, ist klar. Und so geht das dann rum, reihum. Ja, da sitzen da die jungen Leute, dann gebe ich dir dann, ne. Nein, du, ich habe das jetzt getrunken, ne? Das geht ja immer so rum, ne. So, jetzt geht's so rum. Dann gebe ich dir das, ich habe jetzt getrunken, dann trinkst du, und dann gibst du mir wieder zurück, dann schütte ich voll, dann gebe ich ihm wieder, dann schütte ich wieder voll, und dann gebe ich, naja. So läuft das. Und dann sitzen die jungen Leute da und machen Mate-Tee. So 3, 4, 5 Grüppchen. Und die gucken ja nicht nur ganz heilig und fromm und so lieb, was auch immer. Ja, ich habe es im Rücken gemerkt. Und die gucken einander ja an und reden auch miteinander. Und dann sind schon so manche Ehen zustande gekommen. Ne? Praktische Auswirkung, wenn du nur zur Ruhe kommst, ne, von deinem Suchen. Ja, ist wichtig. Ihr müsst euch, warum sage ich das? Ich will euch etwas sagen. Im 2., 3. Jahrhundert nach Christus fing man an zu trennen zwischen geistlich und weltlich. Das war die griechische Philosophie. Durch den Einfluss der griechischen Philosophie und durch den Einfluss des Götzendienstes, den man sich aus Babylon, aus Ägypten, aus Griechenland und so weiter reingeholt hat, dann gab es einen Mischmasch, ein Sammelsurium. Und seitdem ist heilig, was am Sonntag ist und in der Kirche ist, und weltlich, was nicht Sonntag ist und was nicht Kirche ist und was nicht mit Händefalten zu tun hat und nicht mit Bibel lesen und beten. Dein Beruf, den du ausübst, das ist eine heilige Sache. Alles ist heilig. Hallo? Alles ist heilig. Ich sag euch einen Extremfall, um euch deutlich zu machen, was die hebräische Denke, wie die hebräische Denke das sieht, wie man in Hebräisch denkt. Schon zur Zeit Jesu. Muss ich mal vorstellen. Zur Zeit Jesu. Wenn alles wird, für alles wird gebetet, gedankt, wird Gott gedankt. Alles. Und für alles wird gebetet. Also, jetzt kommt der Extremfall. Jetzt ziehe ich mich von meinen Studenten, von meinen Jüngern zurück, da wo man mich nicht sieht. Okay? Was ich meine, das könnt ihr ja selber verstehen. So. Jetzt gehen 2 Schüler hinter mir her und bleiben in gemessenem Abstand hinter mir, von mir stehen. Sie mögen mich nicht beobachten und sehen, aber, ja, ist ja besser nicht. Und dann hören sie, gesegnet seist du Herr, König der Welt, der du mir diese ganzen Öffnungen in meinem Körper geschenkt hast. Denn wenn irgendeine Öffnung zu wäre, dann müsste ich sterben. So kann man für ganz normale Dinge, die so wichtig sind. Ja, wenn du beim Doktor bist, ne, dann fragt er dich, haben Sie Stuhlgang? Ja, das ist schlecht, alle 6 Tage, 7 Tage. Und dann erzählst du dann eine lange Story. Ja, aber hier am Sonntagmorgen in der heiligen Pfingstgemeinde und dann ist das weltlich. Nein, das ist nicht weltlich, das ist geistlich, das ist völlig normal. Ich bringe dieses extreme Beispiel, dass du merkst, dass alles, was wir tun, einen geistlichen Charakter hat und dass du nicht trennen darfst. Mann! Und wenn du das begriffen hast, dann wirst du dich vor der Sünde hüten und dann wirst du den Willen Gottes zu tun suchen. Und das sind die Dinge, ich kann ja jetzt hier nicht ausführlich über die habe ich auch nicht vorgehabt, über die ganzen Feste reden. Aber jedes dieser Feste hat diese Aspekte, dass wir Gott suchen, dass wir seinen Willen suchen, dass wir in seiner Ruhe sind, dass wir ihn lieben, dass wir begriffen haben, Gott ist ein gütiger Vater. Und es kommt nicht auf magische und mystische Formeln an, sondern einfach ganz natürlich. Da hatte ich eine Schwester, die hieß Rosa. Sie war schon sehr alt, oder? In der Schweiz. Sie kam aus dem Appenzeller Land. Sie war so klein. Ich habe sie oft abgeholt. Und sie ist immer. Sie sagte mir, kannst du mir die Gitarre stimmen? Und sagte sie mir, ich muss wieder zu den alten Leuten ins Altenheim. Weißt du, wie die alt war? 90, 95, 100. Ne? Die wurde 103. Die war bis zuletzt total fit. So. Diese Frau hat mir etwas gesagt. Ich lebe immer wie ein Kind. Sie sagt, abends lege ich mich ins Bett, mach die Augen zu und schlaf. Fertig. Dann schliefst du so 8 Stunden, stand früh auf, früh ins Bett, früh auf, viel gebetet und Gottes Willen getan. Die Frau war immer glücklich. Die Frau war immer glücklich. Weißt du, warum so viele Christen rumlaufen wie die miese Peter? Da ärgern sie sich über den, dann ärgern sie sich über den, dann ist das nicht in Ordnung gewesen, dann war das wieder nicht richtig. Und und jetzt schon wieder. Ja, weißt du? Ja. Das ist so. Und schrecklich, ich habe das doch miterlebt. Ich bin doch als frommes Kind aufgewachsen in einer frommen Familie. Da hatte ich doch genug Gelegenheit, diese Frommen mir alle zu besuchen und mir alle zu beobachten und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Und da habe ich mit 17 gesagt, die ticken doch nach alle nicht. Bis ich dann Jesus erlebt habe und mir dann klar geworden ist, und ich habe Römer 7 habe ich so deutlich erkannt, ein bisschen anders als in diesen ganzen Kommentaren, die du da so beeinflusst aus dieser Richtung, die ich vorhin genannt habe, kennst, habe ich dann gesehen. Nein, ich möchte Jesu Willen tun. Ich habe es nicht immer getan, das ist auch manchmal ein bisschen blöd, dass man so einen eigenen Willen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist. So liebe Zeit. Ne? Ne? Man möchte ja Gottes Willen tun und dann reizt dieses und dann reizt jenes und dann, man fährt auch viel Auto. Ist ja auch nicht so alles so ohne auf der Autobahn. So, jedenfalls, ich möchte es noch einmal, jetzt muss ich aufhören, 10 vor 12, die Uhr muss umgestellt werden. Meine stimmt. Ja, hätte ich noch eine Stunde Zeit. So, ich will euch sagen, alles ist heilig. Der Alltag ist heilig. Alles ist heilig. Alles ist heilig. Alles gehört Gott. Ich gehöre mit meinem ganzen Leben meinem Herrn. Oh, wie ist das gut. Das ist doch schön. Halleluja. Wer das begriffen hat, der ist ein glücklicher Mensch. Der wird nicht mehr seine eigenen Werke tun. Der ist in die Ruhe eingegangen. Der wird sich nicht mehr streiten um Sabbat.
und Sonntag, der wird sich nicht mehr streiten um dies und jenes. Er wird Gottes Willen tun. Und ich sage euch, Gottes Willen tun, das führt uns in Mitmenschlichkeit hinein, den wahren Humanismus, das heißt also, wo wir unsere Mitmenschen lieb haben. Es führt uns da hinein, dass wir Menschen achten, dass wir ihnen Gutes tun, dass wir für sie da sind und dass wir uns nicht dem Zeitgeist anpassen. Der Zeitgeist, das seht ihr ja, zerstört unsere Gesellschaft. Da brauchen wir nur die Zeitung aufzuschlagen, da fließt das alles raus. Der Zeitgeist zerstört die Gesellschaft. Aber Gott hat uns, da komme ich zum Anfang zurück, Gott hat uns berufen, dass wir etwas anderes tun. Dass wir diese Welt, im Hebräischen heißt das die Tikkun HaOlam, das heißt diese Welt reparieren. Weißt du, wenn ein Kleid zerrissen ist, dass man das wieder flickt. Dazu sind wir da. Dass du dann noch in den Himmel kommst, das ist selbstverständlich, gar keine Frage. Das ist doch nichts Besonderes, das ist völlig normal. Das ist nichts Besonderes, das ist was völlig Normales. Aber wenn dein Bestreben nur da ist, in den Himmel zu kommen, da bist du auf dem falschen Dampfer. Du musst den Dampfer ständig wechseln, aber keiner fährt dahin. Sondern tu Gottes Willen. Mach, was er sagt. Hör auf ihn. Hab ein Ohr für sein Reden. Und dann schaust du den blöden Nachbar an ins Angesicht. Und zwinkerst du mit den Augen und sagst ihm was Liebes. Und beim zweiten, dritten, vielleicht vierten Mal, kipp da um. Und dann wird er dein Freund. Gott kann das machen. Dazu sind wir da. Wir sollen auf Mitmenschen einwirken und helfen, dass unsere Welt anders wird. Nicht, dass unsere Riten und Traditionen, daran scheitert das ja. Letzte Sätze. Die Welt, diese Welt, die da draußen ist, die hat die Nase nicht voll von Jesus, der Bibel. Sie hat die Nase voll von einem Christentum, das heuchlerisch und lügnerisch ist. Wenn die Bibel aufschlagen, dann sehen sie etwas anderes bei Jesus. Und wenn sie dann die Christen angucken, dann sehen sie wieder was völlig anderes. Und dann werden sie Feinde. Und so ist es mir gegangen. Und ich kann all diese sogenannten Atheisten sehr gut verstehen. Nur ich hatte das Glück, dass man für mich noch besonders gebetet hat. Oder ich weiß nicht, was war. Ich hatte das Glück, Jesus erleben zu dürfen. Das war Gnade. Aber die Leute brauchen Jesus. Bringt ihnen doch Jesus. Bringt ihnen doch die Liebe Gottes. Ja? Nicht fromme Sprüche. Ja? Okay. England ist jetzt 5:45. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deinen Namen verherrlichen und preisen dürfen, den lebendigen Gott. Du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du änderst dich ja überhaupt nicht. Und du wirst dich auch nicht ändern. Und der Zeitgeist kann dich auch nicht ändern. Aber wir dürfen in deinen Wegen sein. Wir dürfen uns von dir leiten lassen. Ich bitte dich, Herr, dass diese Dinge, die wir erleben dürfen, uns so zu Herzen gehen, dass wir Mitmenschen ein Mitmensch sind. Unserem Nächsten ein Nächster. Hilf uns dazu, Herr. Segne deine Kinder hier in deine Gemeinde. Amen. Amen.